Das Bauen mit Holz gilt als besonders nachhaltig. Aber wie kann man Holz sinnvoll verwenden, das unter Klimawandel oder Borkenkäfer gelitten hat? Das erklärt uns heute Levin Fricke vom Startup TrickBrick.
Mit diesen Bricks kann man dann tragende Außenwände, aber auch Innenwände in allen möglichen verschiedenen Asset-Klassen bauen. Die Vorteile sind natürlich grenzenlos, es ist eine Frage der Perspektive, aber über allem steht, glaube ich, das Schlagwort auch des einfachen Bauens. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Wohnraum, vor allem in den Ballungsräumen, in den urbanen Ballungsräumen. Und da müssen wir dieses Bauen, so wie wir es aktuell betreiben, auch verändern. Nur so gelingt die Bauwende und nur so werden wir es schaffen, die Klimaziele nicht zu reißen.
Nachhaltiges Bauen mit Schadholz. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen. Der BUWOG-Podcast.
Am Mikrofon ist Michael D.W. Herzlich willkommen. Bevor wir starten, bitte abonnieren Sie gleich diesen Podcast, denn alle 14 Tage haben wir neue Themen rund um Stadtentwicklung, Architektur und nachhaltiges Bauen. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Rund 61 Millionen Kubikmeter Holz werden jedes Jahr geerntet. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, sind ungefähr 2 Millionen Lastwagen voll. Fast die Hälfte davon ist Kalamitätsholz, also Schadholz. Eine Lösung dafür hat unser Gast Levin Fricke von TrickBrick. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Levin Fricke ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei TrickBrick, ein Unternehmen, das vielleicht der ein oder andere schon kennt. Erklär kurz, was macht ihr?
Wir haben ein kreislauffähiges Holzbausystem entwickelt. Unser TrickBrick-System. Und in diesem System haben wir kleinteilige Holzbausteine, sogenannte Bricks. Die stellen wir mit Robotern her aus einem Holz tatsächlich niedrigerer Qualität, so wie Sie das auch in der Anmoderation gerade schon erklärt haben. Und mit diesen Bricks kann man dann tragende Außenwände, aber auch Innenwände in allen möglichen verschiedenen Asset-Klassen bauen und durch das Produktdesign eben auch wieder rückbauen, also zirkuläres Bauen.
Mhm. Also das nachhaltige Bauen ist ja in aller Munde, ich habe es schon gerade gesagt. Und dann gibt es bei all dem, was da so geerntet wird an Holz, einen großen Anteil an Holz, der für stabile Balken nicht verwendet werden kann, sondern der irgendwie, ich sag mal, recycelt werden muss, oder?
Die Forstwirtschaft in Deutschland ist sehr, sehr komplex. Durch den menschengemachten Klimawandel sind wir leider in der Situation, dass 4 von 5 Bäumen im deutschen Wald krank sind. Im schlimmsten Fall kommt es dann eben zu einem Fällen, das kann verschiedene Gründe haben, ein Sturm zum Beispiel, der Borkenkäferbefall, meistens vorgelagert extreme Trockenperioden. Eine Fichte kann ja nicht einfach wegrennen und wenn es jetzt schon so trocken war, dann ist die einzige Methode, die die Fichte noch gegen den Borkenkäfer hat, nämlich Harz auszuschütten, um den Borkenkäfer zu verkapseln, nicht mehr möglich und dann werden sehr, sehr viele Bäume gefällt und genau in dem Fall spricht der Forstwirt von der Kalamität, also einem großflächigen Schaden. Es ist aber auch so, dass beim ganz herkömmlichen Holzeinschlag durchaus unterschiedliche Qualitäten am Ende rauskommen beim Holz. Das ist ja ein Naturprodukt oder ein Baum, wenn man sich den vorstellt, der hat ja oben mehr Äste als unten. Und ein höherer Astanteil ist eine niedrigere Qualität. Und aufgrund der Kleinteiligkeit unserer Bricks, unserer Holzbausteine, können wir diese verschiedenen Qualitäten aus Kalamitäten, aber auch aus dem herkömmlichen Holzeinschlag nutzen.
Also Holz ist nicht gleich Holz. Ich habe mal geschaut, es gibt verschiedene Qualitätsklassen. Sie haben es schon angesprochen, von A bis D. Wusste ich auch nicht. Also A ist wahrscheinlich das Allerbeste, ne?
Genau, es wird tatsächlich noch komplexer. An verschiedenen Punkten der Wertschöpfung gibt es verschiedene Qualitätseinstufungen. Was Sie gerade beschrieben haben, sind die Qualitätseinstufungen, die sogenannten Güteklassen beim Rundholz, also wirklich den Stämmen im Wald. Da geht es von A bis D. Beim Bauen üblicherweise eingesetzt Güteklasse B. Ah, da macht man dann schöne Furnier für den Eichentisch draus. Und wir konzentrieren uns beim Einkauf, zwischengelagert dann noch die Sägewerke, eben eher auf die C- und D-Güteklassen.
Und das sind dann, ich habe es mir mal aufgeschrieben, Klasse C, Holz mit deutlichen Fehlern, also eine stärkere Astigkeit und Krümmungen, aber noch sägetauglich, so sagt man das. Und Klasse D ist die geringste Qualität. Also da ist der, wie ist das, der Borkenkäfer einmal durch, oder?
Der Fachmann sagt, es ist nicht mehr nagelfest. nicht in allen Fällen, aber bei dieser Güteklasse D eben doch in einem signifikanten Bereich. Was üblicherweise mit diesen Güteklassen passiert, ist zum Beispiel das sogenannte Industrieholz oder auch das Palettenholz. Bei letzterem sagt es der Name ja schon. Üblicherweise landet dieses Holz in Wertschöpfungsketten, zum Beispiel Paletten, Einwegverpackungen und so weiter, die schnell in der thermischen Verwertung landen. Also dieses Holz wird schnell verbrannt. Und da setzen wir mit Trick Brick an, retten dieses Holz vor diesen Wertschöpfungsketten, die in der thermischen Verwertung enden, und bringen sie in die gebaute Umwelt, in einem zirkulären Produkt, halten das Holz also im technischen Kreislauf und lagern CO2 ein.
Also das, was normalerweise verbrennt würde, findet im Bau nicht ein zweites Leben, sondern sozusagen eine sinnvolle Verwendung. Ne?
Genau, es ist einfach eine, würde ich sagen, sinnvollere Wertschöpfungskette, die durch unsere Innovation aktiviert wird.
Das ist ja unheimlich vieles, was in der energetischen Nutzung sowieso landet an Holz. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Diese stoffliche Nutzung, sagt man, also für Sägeindustrie, für Möbel, aber auch für Papierproduktion und für Musikinstrumentebau und so weiter, insgesamt 50%. Und fast die Hälfte geht in die energetische Nutzung, also von all dem, was geerntet wird. Wahnsinnig viel, oder?
Es sind gigantische Mengen. Zur ehrlichen Wahrheit gehört, dass wir bei Trick Brick jetzt auch nicht jedes Holz aus diesen Bereichen nutzen können. Wir hatten es ja gerade schon, wenn ein Holz nicht mehr nagelfest ist, dann kann es definitiv nicht als Bauholz eingesetzt werden, ob jetzt in Form von Trick Brick oder in irgendeiner anderen Form. Aber mein salopper Spruch ist da immer, bevor uns an der Stelle diese Art von Holz ausgeht, die wir in den Bereichen einsetzen können, da gehen uns vorher die Roboter aus, um die Bricks dann auch herzustellen. Und Roboter haben wir in Deutschland auch eine ganze Menge.
Also irgendwie bleibt das Ding am Laufen. Jetzt erklären Sie mir nochmal, welches Holz wird da verwendet? Also man hat am Ende den fertigen Brick. Und was wird da angeliefert? Wo kommt das her? Was ist das für eine Baumart oder für eine Holzart? Und wie wird das miteinander verklebt oder verarbeitet?
Da gibt es in unserer Wertschöpfung verschiedene Möglichkeiten. Ich führe schnell durch. Wir kaufen entweder Rundholz im Wald und lassen das über einen Lohneinschnitt beim Sägewerk schneiden, haben dann schlussendlich gehobelte Kanthölzer, also auf gut Deutsch gesagt Holzbalken. Oder wir kaufen diese Holzbalken einfach direkt bei einem Sägewerk. Wie rum wir es auch machen, wir haben dann zum Schluss bei uns Holzbalken im Werk, aber häufig dann eben etwas kürzer und eben teilweise auch in diesen niedrigeren Qualitäten, oder zumindest haben Teile dieser Balken eine niedrigere Qualität. Aber aufgrund unserer Kleinteiligkeit und aufgrund unserer Innovation können wir diese Holzbalken dann von den Mitarbeitern in unsere vollautomatisierte Anlage geben lassen. Da wird das Holz auch nochmal kontrolliert. Da arbeiten Kameras mit einer künstlichen Intelligenz. Im Hintergrund ist ja oft so ein Schlagwort da. Es ist ein ganz praktischer Einsatz davon. Und dann kommen da auf der anderen Seite die Bricks raus auf der Palette und können dann zu unserem Fulfillment Center gehen und von da auf die Baustellen.
Also das heißt, die Bricks bestehen nicht aus geschreddertem Holz, das verleimt wird oder ähnliches, also wie so eine Spanplatte.
Haben Sie richtig beschrieben, diese Massivholzbalken werden in die Anlage gefüttert, werden dann mit Buchenholzdübel in einer dreiaxialen Verbindungsstruktur zusammengefügt, ohne Klebstoff, ohne Chemie, ohne Schrauben, und hinten raus kommen eben Massivholzbausteine, die dann auf der Baustelle zusammengesteckt werden, wieder über Buchenholzdübel verriegelt werden, und auf die Weise erhält man eine 25 cm starke Massivholzwand, die aber eben sehr, sehr kleinteilig in ihrer Struktur ist.
Was ist der Vorteil, wenn ich eine solche Wand aus einem Brick fertige? Spare ich mir da Dämmung? Spare ich mir wahrscheinlich komplexen Wandaufbau? Oder was sind alles die Vorteile dieser Konstruktion?
Die Vorteile sind natürlich grenzenlos. Es ist eine Frage der Perspektive. Aber über allem steht, glaube ich, das Schlagwort auch des einfachen Bauens. Ob man jetzt Profi ist, so wie die BUWOG zum Beispiel, oder der private Häuslebauer. Ich glaube, wenn wir einfacher bauen, tut es uns allen gut und macht das Bauen günstiger. Es ist zudem so, dass wir ja eben keine künstlichen Verbindungsmittel haben, keinen Klebstoff, aber auch jetzt nicht wie beim mineralischen Mauerwerksbau ein Mörtel zum Beispiel oder beim Stahlbeton eben den Beton. Sprich, wir haben keine Trocknungszeiten. Es ist ein einfaches Zusammenfügen auf der Baustelle, das sehr, sehr schnell geht. Und auch da würde ich sagen, der Punkt Schnelligkeit kommt uns allen zugute, ob Profi oder Häuslebauer. Und dann ist es natürlich mit Blick auf den Profi nochmal spannend zu sagen, wir haben hier ein zirkuläres System, das CO2 langfristig in der gebauten Umwelt einlagert. Wenn wir an Themen wie die Taxonomieverordnung und den European Green Deal denken, ich glaube, das Zirkularitätsargument ist jetzt beim privaten Häuslebauer nicht das Entscheidende. der baut ja erstmal sein Haus, damit es vielleicht für Generationen stehen bleibt und denkt nicht schon wieder an den Rückbau. Da kann man natürlich sagen, eine Massivholzwand ist bauphysikalisch eigentlich das Schönste, was man bauen kann. Also mit Blick auf die Behaglichkeit, mit Blick auf die Feuchteregulierung, aber auch zum Beispiel mit Blick auf Punkte wie allergikerfreundliches Bauen, ist der Massivholzbau eigentlich die absolute Champions League.
Sie haben den Häuslebauer gerade angesprochen. Wer ist denn so der klassische Abnehmer? Also wenn man da hingeht und man erfindet, sag ich mal, aus einem bestehenden Baustoff Holz ein neues System, was wie so Steckbausteine funktioniert eines skandinavischen Herstellers, den dürfen wir wahrscheinlich nicht nennen. Wer kauft das? Wer ist da vielleicht Early Adopter, besonders neugierig, auch experimentierfreudig? Und wer bringt sowas dann in die Fläche im großen Stil?
Wenn man jetzt ein Holzbausystem auf den Markt bringt, in einer doch sehr konservative Baubranche, das auf Grundlage von Holzbausteinen funktioniert, das hat ja schon so eine spielerische Komponente, dann wird man natürlich schnell so in diese DIY-Häusle-Bauer-Gartenhütten-Ecke gestellt. Und da sind wir aber ganz explizit nicht. Unser Zielmarkt ist der mehrgeschossige urbane Wohnungsbau. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Wohnraum, vor allem in den Ballungsräumen, in den urbanen Ballungsräumen. Und da müssen wir dieses Bauen, so wie wir es aktuell betreiben, auch verändern. Nur so gelingt die Bauwende und nur so werden wir es schaffen, die Klimaziele nicht zu reißen. Das muss ganz klar der Maßstab sein. Da reicht auch Trickbrick und unser Baustein nicht. Wir können nur ein Baustein in dieser Bauwende sein und das wollen wir. Gleichwohl ist es natürlich so, wenn man eine Innovation an den Markt bringt, dann wird nicht direkt das große Quartier als erste Maßnahme mit diesem System gebaut. So funktioniert es ja leider doch nicht. Dementsprechend haben wir durchaus Häuslebauer, die, sage ich mal, eben genau diese Early Adopter waren, oft dann auch in Kombination, dass sie vielleicht sogar Angel-Investoren bei uns im Startup waren oder sind. Gleichzeitig gibt es uns ja jetzt schon 4,5 Jahre. Das ist zwar für die Baubranche nicht viel Zeit, aber wir sind sehr, sehr stolz, dass eben jetzt doch schon große Konzerne mit uns gebaut haben über verschiedene Assetklassen hinweg. Es wurde zum Beispiel schon ein großer Supermarkt gebaut in Braunschweig. Es gibt jetzt gerade einen weiteren Supermarktanbau. Also das Thema Bauen im Bestand im laufenden Betrieb ist ein Thema. Wir haben kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die mit uns bauen. Wir haben aber auch große Projektentwickler, die schon auf uns setzen. Dementsprechend zeigt sich, dass wir in einer sehr, sehr kurzen Zeit doch, glaube ich, schon einiges bewegen konnten und coole Projekte umsetzen und begleiten.
Ja, Ihnen begegnet man ja auch immer wieder bei vielen Veranstaltungen und bei vielen Messen. Also Trickbrick ist ja ein Begriff, der sich da durchgesetzt hat. Wenn Sie sagen Supermarkt, das ist ja baulich ein bisschen komplex. Also da hat es man mit Heizung zu tun, mit Kühltechnik, mit vielen Leitungen. Wie verträgt sich das mit Holzbausteinen?
Ja, also mit Blick auf die technische Gebäudeausstattung hochkomplex, aber auch für uns als Startup war das natürlich ein riesiges Projekt. Ich meine, ich habe es ja gesagt, wir sind 4,5 Jahre alt, der Supermarkt steht, also ist konkret ein Edeka, der da in Braunschweig steht, der steht ja jetzt auch schon eine Weile, der hat am 8. Mai 2025 eröffnet und jetzt können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ja denken, wie viel Vorlauf so ein Projekt hat und wo wir da als Unternehmen damals auch standen. Die längste Wand dieses Supermarkts hat 75 Meter, das war für uns schon gewaltig. Mit Blick auf die TGA, aber auch mit Blick auf die faktische technische Umsetzung hat das Ganze nur geglückt, weil wir weil wir eine Machbarkeitsstudie davor in Auftrag gegeben haben. Mhm. Das sind Dinge, die sind sicherlich nicht normal, dass ein Baustoffhersteller bei irgendeinem Projekt eine Machbarkeitsstudie macht. Aber wenn man eben in dieser ja doch konservativen Branche beweisen will, dass man Dinge kann und vielleicht die Referenzen einfach aufgrund der Tatsache, dass man ein Startup ist und zu dem Zeitpunkt noch nicht die Referenzen hat, dann muss man eben anderweitig gucken, wie man potenzielle Kunden überzeugt. In dem Fall war das eine Machbarkeitsstudie, die genau diese Themen in den Blick genommen hat. Mhm. Die kam zu guten Ergebnissen und auf der Basis wurde das Projekt dann auch realisiert.
Heißt, Sie sind zu einer Uni gegangen und die haben das untersucht, ob sowas grundsätzlich durchführbar ist oder wie macht man so eine Machbarkeitsstudie? Sie wollten ja am Ende, ich sag mal, zu Edeka gehen und sagen, das ist unser Baustein und damit kriegen wir eure Halle gebaut.
Das war in dem Fall keine Uni, sondern ein Architekturbüro, das diese Machbarkeitsstudie gemacht hat. Die Tests mit den Unis oder mit den Instituten, die macht man, wenn man jetzt ein Produkt neu auf den Markt bringt, im Regelfall im Vorhinein. Es geht ja immer darum, dass man bauaufsichtlich zugelassen ist, also dass man eine sogenannte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik hat, wenn man vor allem ein statisch relevantes Bauteil auf den Markt bringen möchte. Da macht man eben im Vorhinein Tests an den im besten Fall akkreditierten Instituten. Da gibt es dann eine gutachterliche Stellungnahme und mit dieser gutachterlichen Stellungnahme geht man dann nach Berlin zum DBT und bekommt dann im besten Fall sehr, sehr zeitnah eine bauaufsichtliche Zulassung. Das alles war dem selbstverständlich vorgelagert.
Also es klingt sehr komplex, bis aus einer Idee ein Startup wird, ein Unternehmen wird mit Leuchtturmprojekten und dann wirklich sozusagen in die breite Masse, in die Markenreife kommt. Bleiben wir nochmal bei der baulichen Konstruktion. Das heißt, bei diesem EDK in Braunschweig bestehen die Wände aus den Bricks. Die haben innen keinen zusätzlichen Putz oder keine zusätzlichen Elemente und außen dran auch keine Dämmung oder verputzte Fassade oder ähnliches.
Um es für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal besser vorstellbar zu machen, das Trick-Brick-System, konkret die einzelnen Holzbausteine, die Bricks, die sind eine Rohbauwand, wenn sie erstmal für sich selber fertig gebaut sind. Man kann sich den Brick also wie einen Ziegelstein aus Holz vorstellen, salopp formuliert. Und dementsprechend kann man dann den weiteren Wandaufbau ganz unterschiedlich gestalten. Bei dem Edeka war es natürlich so, auch sicherlich, weil es ein gewisses Prestigeprojekt dann war, dass man die Bricks innen auf Sicht verbaut hat. Also wenn man da quasi ins Joghurtregal greift und nach oben schaut, dann sieht man wirklich die Holzbausteine und eine Massivholzwand in einer sehr kleinteiligen Struktur. Ist sicherlich Geschmackssache, aber ich habe schon viele Architektinnen und Architekten kennengelernt, die es sehr, sehr ansprechend finden, rein visuell. Man kann im Innenbereich so eine Wand aber genauso gut, wie man das herkömmlich beim Rohbau oder auch beim Stahlbetonrohbau macht, verkleiden mit einer Trockenbauvorsatzschale, wenn man sehr, sehr nachhaltig haben möchte, zum Beispiel mit einer Putzträgerplatte aus Lehm oder einer Kombination aus Holzfaser und Lehm, die dann nochmal fein mit Lehm verputzt wird. Nach außen hin gibt es ganz, ganz viele verschiedene Fassadenoptionen zum Witterungsschutz, WDVS, vorgehängte Holzfassade, vorgehängte Klinkerfassade, alles denkbar. Wichtig ist eigentlich nur, und das gilt grundlegend für den Massivholzbau, dass man einen diffusionsoffenen Wandaufbau hat. Also, dass man schlussendlich immer noch eine Wand hat, die mehr oder weniger atmungsaktiv ist. Aber am Ende des Tages unterscheidet eine Trick-Brick-Massivholzwand so gut wie nichts von einer herkömmlichen Massivholzwand.
Also, man kann es verkleiden, innen und außen. Wir müssen erklären, WDVS heißt?
Ein Wärmedämmverbundsystem.
Ja, genau. Wir haben nämlich gesagt, alle Abkürzungen, die in irgendeiner Form jemanden abschrecken oder die nicht jeder auswendig kann, wollen wir gerne erklären. Also Wärmedämmverbundsystem. Bleiben wir nochmal bei der Optik. Beim Holzbau, wenn man sagt, etwas ist in Holz gefertigt, da haben ja viele Leute auch so die Vorbehalte, die wollen sozusagen diesen Saunacharakter oder diesen Blockhütten-Aspekt. Ist das relevant in dem Bereich?
Wo ich das kenne, sind eben so diese typischen Gartenlauben, wenn man dann eben, sage ich mal, sehr, sehr dünnwandig mit Holz baut, dass man dann so diesen Gartenhütteneffekt kennt. Man kennt das, man hält sich drinnen auf, es ist total warm und es ist so saunamäßig fast schon. Das ist beim Massivholzbau natürlich nicht so. Wir haben eine 25 cm starke Massivholzwand. Wir haben jetzt auch dünnere Systeme, aber bleiben wir mal bei dem System, das bis dato am meisten verkauft wurde. Mhm. Und das bringt einfach so tolle bauphysikalische Werte mit sich, dass man dahingehend gar keine Bedenken haben muss. Da gibt es auch in der Tat, kann ich ganz ohne Neid sagen, viele Vorgängersysteme, die schon seit Jahrzehnten erprobt sind und eigentlich mit Blick auf die Behaglichkeit aus meiner Sicht das wirklich beste Wohnen hergeben, das man haben kann.
So, und nun gibt es die Leuchtturmprojekte, die sicherlich dazu dienen, ein solches System vorzustellen und darüber oder dafür zu werben oder davon zu überzeugen, sagen wir es mal so. Und das andere sind ja die harten Fakten, also die CO2-Bilanz, die Nachhaltigkeit und nicht zuletzt das Thema Baukosten. Nach Ihrer Erfahrung, welche dieser Fragen wiegt am schwersten oder am relevantesten für Ihre Klientel?
Jetzt bin ich ja selber auch Schwabe, vielleicht hört man es auch ein bisschen, deswegen ist natürlich das Geld, um das es am Ende des Tages geht, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, ist eine große Herausforderung für ein junges Unternehmen, vor allem wenn man halt einen Baustein herstellt, der ja ein Teil eines ganzen Gebäudes ist. Wir bauen nicht selber, wir sind ein Baustoffhersteller, wir sind kein Bauunternehmen. Und jetzt lässt sich natürlich auch nicht jedes Bauunternehmen transparent in seine Bücher gucken, aus nachvollziehbaren Gründen. Und wenn jetzt bei mir jemand anruft und sagt, Devin, was kostet denn ein Trick-Brick-Haus? Dann ist es ungefähr so, wie wenn ich bei Michelin anrufe und frage, was kostet denn der Porsche? Das ist natürlich nicht ganz einfach und war auch bis vor kurzem für uns nicht einfach, da transparente und ja auch valide Aussagen zu treffen. Mhm. Wir sind jetzt in der glücklichen Situation, dass wir mit der Radbaugesellschaft in einem von der Bundesregierung geförderten Bauprojekt sind. Es ist aus meiner Sicht vergleichbar zu dem Projekt in Bad Aibling von Florian Nagler. In unserem Fall werden 4 Gebäudecluster hergestellt. 2 davon aus Trickbrick, das sind insgesamt 6 Häuser mit 12 Wohneinheiten. Dann nochmal ein Gebäudecluster aus sogenannten Hanfkalkziegeln. Nochmal 6 Wohnungen. Und dann ein weiteres Gebäudecluster mit 3 Häusern und 6 Wohnungen aus ungebrannten Lehmziegeln. Und dann gibt es eben noch ein kleines Referenzgebäude aus Ziegeln. So, und dieses Projekt wird komplett wissenschaftlich begleitet. Die Bundesregierung übernimmt da einen signifikanten Teil der Baukosten, aber vor allem den kompletten Teil der wissenschaftlichen Begleitung. Das ist diese Zukunft Bauförderung, Innovationen im Gebäudebereich. Also wirklich eine tolle, tolle Förderung, die die Bundesregierung hat. Und da ist natürlich auch der Preisvergleich eine relevante Thematik. Und jetzt ist dieses Projekt noch nicht umgesetzt. Wir sind gerade in den Erdarbeiten. Der Hochbau mit Trickbrick geht voraussichtlich im Mai los, aber die Kalkulationen als Grundlage, die stehen natürlich schon. Und in diesen Kalkulationen zeigt sich aktuell in einem transparenten Vergleich, dass wir fast kostenneutral mit dem Ziegel sind. So, und das ist eine Industrie, die hat Jahrhunderte Vorsprung. Und wenn wir nach 4,5 Jahren mit unserem Trickbrick-System schon fast kostenneutral mit dem mineralischen Bauen sein können, dann sage ich, gebt uns mal noch 1-2 Jahre und dann wird es nochmal günstiger und dann sind wir wirklich auch da, dass wir komplett kostenneutral, vielleicht sogar günstiger bauen können, obwohl man schlussendlich dann das nachhaltigere Produkt hat, das auch zirkulär funktioniert.
Bleiben wir nochmal ein bisschen bei den Zahlen. Kann man sagen, wie viel CO2 da eingespeichert wird in einem dieser Bricks oder in einer, ich weiß nicht, wie rechnen wir, eine Tonne verbaute Holzsteine oder so?
Die Antwort ist viel einfacher zu geben. Wir haben eine sogenannte Umweltproduktdeklaration vom Institut für Bauen und Umwelt. Das ist aus Produktherstellersicht, glaube ich, das transparenteste Dokument, das man zur Verfügung stellen kann, um die Umweltfolgewirkungen des eigenen Produkts nach außen zu zeigen. Drittverifiziert. Und da kommen wir zu dem Ergebnis, beziehungsweise eben die Verifizierer des Instituts für Bauen und Umwelt, dass in einem Quadratmeter Trickbrick 177 Kilogramm CO2 eingelagert sind. Und das ist sozusagen netto. Also da ist wirklich schon die Kettensäge im Wald, der LKW, der das Rundholz aus dem Wald zum Sägewerk fährt, der Stromverbrauch unserer Roboteranlage, alles schon abgezogen. Das ist wirklich sozusagen netto das, was übrig bleibt. Wenn ich das jetzt mal auf die 11.000 Bricks umrechne, die in dem Edeka in Braunschweig verbaut sind, dann reden wir ungefähr über 250 Tonnen CO2, ein bisschen mehr tatsächlich, die in diesem Mauerwerk, nur in den Bricks, und das ist Holzdach noch nicht mit reingerechnet, von diesem Supermarkt eingelagert sind. Also nochmal, Holz, das wir vor Wertschöpfungsketten der thermischen Verwertung gerettet haben, wo dieses CO2, das im Kohlenstoff in diesem Holz gebunden ist, wieder emittiert worden wäre, in den Bricks eingelagert ist und aufgrund des kreislaufhängigen Produktdesigns auch sehr, sehr lange eingelagert bleiben wird.
Weil über die gesamte Lebensdauer dieser Klötze und dieser Gebäude das CO2 dort eben verbaut ist.
Genau, und weil die Bricks, die Holzbausteine, vom Produktdesign her zirkulär entwickelt sind. Sprich, wenn dieser Edeka, der ja aufgrund der Tatsache, dass ein Edeka ist, einen deutlich kürzeren Lebenszyklus hat als zum Beispiel ein Wohngebäude. Wenn der in 15 bis 20 Jahren, das ist glaube ich der Branchendurchschnitt, rückgebaut wird, dann wird dieses Material eben nicht vernichtet, auf die Deponie gebracht oder gedowncycled zu einem Straßenbelag, sondern die Bricks gehen zu uns als Hersteller zurück. Wir können die auf ihre Qualität prüfen und wieder in den Neubau bringen. Und das ist eben genau dieses zirkuläre Bauen, das ein ganz entscheidender Punkt ist, um die Bauwende wirklich Realität werden zu lassen.
Also die Zirkularität stellen sich ja viele Leute so vor, dass dann Stahl wieder eingeschmolzen wird oder dass Steine abgeklopft werden. Aber auch bei Holz kann man sagen, wenn es nicht verklebt ist, sondern ich sag mal verschraubt und verbunden ist, kann man diese einzelnen Elemente einem zweiten Leben zuführen.
Genau, und man muss da noch die Unterscheidung aufmachen zwischen Reuse und Recycling. Also wenn ich jetzt, bleiben wir mal beim Holz, das macht es einfacher, wenn ich jetzt einen Holzbalken nehme, den Schredder und energieintensiv mit Dampf oder mit Klebstoff wieder zu einem neuen Produkt zusammenfüge, dann ist es auch schon mal nicht schlecht. Aber dann haben wir ein Recycling. Also ich musste auch wieder erheblich Energie aufwenden, um ein neues Produkt herstellen zu können. Beim Reuse ist eben die Idee, dass ein Bauteil 1:1 so wieder eingesetzt wird, wie es eben davor schon war. Dass man eben keine neue Energie außer minimal Logistik und vielleicht ein bisschen Rückbau eben einsetzen muss, um dieses Material wieder einsetzen zu können. Und das ist schon wirklich bei der Kreislaufwirtschaft die absolute Champions League.
Also wir haben gerade ja schon gesprochen über solche Baustoffe wie Hanf, Kalkziegel, Lehmziegel, Holzziegel, alles gesunde Baustoffe, natürliche Baustoffe, die aber doch ja in irgendeiner Form Nischendasein noch fristen, oder?
In Teilen ja, leider muss man sagen. Es wäre wünschenswert, dass wir wieder mehr zum einfachen, naturbasierten Bauen kämen. Wir mit TrickBrick versuchen, wie gesagt, da diesen Baustein zu liefern für die Bauwende. Ich glaube, die Tatsache, dass wir eben erst 4,5 Jahre alt sind und jetzt schon roundabout 30 Projekte in der Umsetzung haben oder wirklich schon abgeschlossene Projekte vorweisen können, international übrigens, inzwischen Chile, Italien, wir haben jetzt eine Lieferung in die USA und eben jede Menge in Deutschland, zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es uns und auch weitere Player gibt, die diese Nische aufbrechen wollen und zum neuen Normal machen wollen.
Aber was glauben Sie, sind die wichtigsten Widerstände gegen solche einzelnen Systeme, aber auch gegen bestimmte Baustoffe? Ist das eine Frage von Stärken, von Verbänden, die sich für bestimmte Baustoffe einsetzen? Ist es, sind es Vorbehalte vielleicht auf der Seite der Kundinnen und Kunden? Ist es eine Frage der Investorenstruktur? Wo sind die wichtigsten Hürden vielleicht?
Ich habe ja schon mal durchklingen lassen und ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, dass die Baubranche mit zu den konservativsten Branchen in Deutschland gehört, die wir haben. Es ist auch mitunter, glaube ich, die am wenigsten digitalisierte Branche. Da gibt es verschiedene Studien, die das eigentlich recht klar zeigen. Und es ist halt eben schon eine Branche, die nicht in Gänze, aber in großen Teilen so dieses Mindset hat, haben wir schon immer so gemacht, warum jetzt anders machen. Das macht es für jemanden, der eine Innovation an den Start bringt, pauschal erstmal schwer. Da muss man sich durchsetzen, deswegen so Sachen wie diese Machbarkeitsstudie. Gleichzeitig ist es aber auch ganz grundlegend so, und das wird sich auch in Zukunft nicht wegreden lassen, und das ist einfach systemimmanent, Bauen braucht eine gewisse Zeit, es braucht eine gewisse Vorplanung. Ein Gebäude zu realisieren ist nicht wie eine App entwickeln, das ist nicht in 2 Wochen gemacht. So, und wenn du jetzt auch noch die Zulassungen für das Produkt erstmal erwirken musst, die ganze Vorarbeit, Forschung, Entwicklung, wissenschaftliche Studien, gutachterliche Stellungnahmen, das sind alles Themen, die brauchen Zeit und die werden auch, egal wie optimiert man als Gesellschaft und als Staat in Zukunft sein wird, die werden für immer Zeit brauchen. Und diese Zeit muss man auch wirtschaftlich gesehen als Startup, wenn man Investoren finanziert ist oder auch wenn man es bootstrappt, ganz klar durchhalten können. Man muss also quasi genug Kleingeld mitbringen, um diese Zeit erstmal auszuhalten. Und dann muss man es aber auch schaffen, sich nicht zu verkopfen, nicht die 5. Studie zu machen, sondern wirklich mal in die Umsetzung zu kommen. Und wenn das erste Projekt noch nicht ganz perfekt ist, dann ist das nicht schlimm. Hauptsache, man hat mal ein Projekt geschafft. So, und das sind natürlich Widerstände. Also einfach einmal dieser Faktor Zeit, Planungsvorlauf beim Bauen, aber auch in Teilen doch sehr konservatives, starkköpfiges Mindset. Gegen die muss man sich durchboxen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Und ich wünsche allen anderen Beteiligten, dass sie diese Kraft und auch das nötige Kleingeld mitbringen.
Jetzt müssen wir erklären, was Bootstrappen ist.
Bootstrappen bedeutet, dass man eben nicht auf Investoren setzt bei seinem Wachstum als Startup, sondern dass man das tatsächlich aus eigener Tasche bezahlen kann. Ist natürlich beim Bauen, wenn man wirklich eine Roboteranlage aufbaut zum Beispiel, also wirklich, sage ich mal, CapEx-intensiv wirtschaftet, eine andere Geschichte als zum Beispiel eine App-Entwicklung, die man sicherlich mit deutlich weniger Kapitalaufwand realisieren kann.
Mhm. Nun sind Sie stark vernetzt und auch Mitglied bei der Koalition für Holzbau. Da ist die BUWOG auch Mitglied. Das ist ein Netzwerk von Planenden und Bauenden, die das nachhaltige Bauen mit Holz fördern wollen. Es wird ja viel gesprochen über Regulatorik, über Zulassung, über Bürokratie, darüber auch, was man einfacher machen könnte, was auch vereinfacht werden könnte im Vergleich der Bundesländer. Wie ist Ihr Blick auf diese politische Landschaft und das, was vielleicht an Hürden aus dem Weg geräumt werden könnte, wenn man das nachhaltige Bauen mit Holz mehr fördern möchte?
Ja, ich habe selber tatsächlich irgendwann mal Politikwissenschaft studiert, deswegen ist es mir auch ein persönliches Anliegen, auch wenn wir noch ein Startup sind, auf dieser politischen Ebene nicht Einfluss zu nehmen, das wäre vermessen, gerade bei unserer Größe, aber halt doch, so gut wir das eben können, auch politische Arbeit zu betreiben. Und die Koalition für Holzbau ist für uns da ein ganz, ganz tolles Vehikel. Die Geschäftsführerin, die Sun Jensch, und der Sprecher der Ambassadeure, der Lorenz Nagel, betreiben da eine hervorragende Aufklärungsarbeit Richtung Politik, um den Holzbau auf einer regulatorischen Ebene gleichzustellen zu den mineralischen Bauen. Da sind viele Punkte noch offen, Stichwort Musterholzbaurichtlinie, Brandschutzverordnungen und so weiter. Aus meiner individuellen Startup-Sicht will ich da gar nicht so tief reingehen. Da gibt es Leute, die können das ehrlich besser. Aber ich habe mir mal ein Gedankenexperiment erlaubt, das ich letztens in einem Podcast gehört habe. Das klaue ich jetzt einfach mal. Die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland hat roundabout 11 Monate gedauert. Ich saß mal tatsächlich durch eine glückliche Fügung neben Lothar de Maizière im ICE. Der hat den 2+4-Vertrag mit unterschrieben. Die Verhandlung des 2+4-Vertrags, der schlussendlich die Wiedervereinigung regelt, hat 4 Monate gedauert. Wenn ich mir jetzt überlege, wie lange es heutzutage dauert, ein größeres Mehrfamilienhausprojekt zu realisieren, dann sind wir wahrscheinlich bei 2 bis 4 Jahre locker. Wie kann es denn sein, dass wir uns in einer Situation befinden, wo ein Hausbau 2 bis 4 Jahre dauert und die deutsche Wiedervereinigung hat man in 11 Monaten hinbekommen? Vielleicht sollte, wenn das jetzt irgendjemand mal von Staats wegen hört, vielleicht sollten sich die Leute da mal Gedanken machen, wie wir mehr zu diesem Wiedervereinigungsspeed kommen.
Also mehr Tempo auf die Straße bringen, mehr Förderung ist das andere. Sie haben gerade gesagt, es geht darum, dass der Holzbau gleichgestellt wird zum mineralischen Bauen. Also nicht darum, dass man irgendeinen Bonus möchte, sondern zumindest nicht zusätzliche Hürden im Weg hat.
Genau, also ja, das ist genau richtig so. Also Sie wollen ein konkretes Beispiel hören?
Ja.
Also jetzt habe ich ja wie gesagt angedeutet, dass da eben die Koalition für Holzbau die dementsprechenden Positionspapiere erarbeitet hat und man das da ganz genau nachlesen kann und da einfach Leute am Werk sind, die kompetenter sind als ich. Gehört ja auch mal zur Wahrheit zu sagen, dass andere Leute das besser können als man selbst. Aber wir hatten es ja eben gerade schon mal angeschnitten, die Musterholzbaurichtlinie ist da sicherlich ein Punkt. Da ist man ja im ständigen Austausch auch mit den Feuerwehren, auch mit Blick auf die höheren Gebäudeklassen gibt es da aus meiner Sicht Punkte, wo eben der Holzbau noch nicht gleichgestellt ist. Dann muss man auf einmal Holzwände kapseln, weil die Angst im Raum ist, dass da quasi gigantische Verpuffungen oder große Brände entstehen könnten, wo aus der Praxis schon es ganz klare Studienlagen gibt, die eigentlich zeigen, dass gerade beim Massivholzbau das Brandschutzthema überhaupt nicht mehr relevant ist. Das wäre sicherlich ein Beispiel von vielen. Bei weiteren verweise ich dann eben an die Kollegen von der Koalition für Holzbau.
Verlinken wir auch alles in den Shownotes, da kann man tatsächlich mal reingucken. Sie hatten gerade von den Projekten gesprochen, die in Planung sind. Es ist ja so auch vielleicht ein Vorbehalt dem Holz gegenüber, dass man da nicht unbegrenzt in die Höhe bauen kann. Also so viele Wolkenkratzer mit Holz gibt es ja nicht. Wie ist es bei Ihrer Lösung? Bis zu welcher Etage funktioniert das da, wenn man an den mehrgeschossigen Wohnungsbau gedenkt?
Hervorragende und spannende Frage, vor allem im Hintergrund, dass wir uns die natürlich lange selber gestellt haben und da teilweise auch frustriert waren. Die erste Zulassung, die wir bekommen haben, und das ist einfach ja auch so systemimmanent, so ist es halt bei den Zulassungsprozessen, war auf 2,5 Geschosse reglementiert, also 2 Vollgeschosse, im besten Fall noch ein Staffelgeschoss. Das hatte gar nicht so sehr mit den rechnerischen Grundlagen zu tun, sondern dass man einfach bei einem neuen System erstmal sagt, da fangen wir jetzt erstmal an und dann schauen wir mal, wie es sich dann weiter ergibt. Dann haben wir die Zulassung eben erweitert und sind dann in die glückliche Situation gekommen, auch eher untypisch, aber war bei uns dank guter Vorarbeit der Fall, dass diese Reglementierung komplett rausgestrichen wurde. Es also wie bei anderen Systemen auch in der Zulassung einfach nur noch eine Berechnungsgrundlage der Statik für Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner gibt. Auf dieser Grundlage haben wir natürlich schon, wie wir die Voruntersuchung auch für diesen Supermarkt gemacht haben, für andere Kundinnen und Kunden Dinge gerechnet. Das Höchste, von dem ich da jetzt gehört hatte, war ein hybrider Wohnturm, sage ich jetzt mal, Treppenhaus aus Stahlbeton, Holzbetonverbunddecken und dann eben tragende Außenwände mit unserem System. Und da sind wir bei 8 Geschossen gelandet unter den Bedingungen, die bei diesem Projekt gegeben waren. Das finde ich schon ganz solide. Das Höchste in reiner Holzbauweise, das mal mit unserem System gerechnet wurde, waren, meine ich, 5 Geschosse, dann eben mit CLT, also Cross-Laminated Timber, Zwischendecken. Das finde ich auch schon einen passablen Wert, mit dem man, glaube ich, jede Menge Wohnbau realisieren kann.
CLT, Cross-Laminated Timber.
Timber, Brettsperrholz.
Also wieder was gelernt. Jetzt haben wir viel gesprochen über Bautechnik und über Chancen, die sich ergeben in Sachen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und was konstruktiv alles möglich ist. Sprechen wir ein bisschen über Sie und Ihre Aktivitäten. Sie sind wahnsinnig viel unterwegs, auch als Male Ally überall zu sehen. Viele Follower bei LinkedIn. Sprechen wir mal über die Male Allies, ein Projekt der Frauen in Führung, bei dem es darum geht, Männer zu zeigen, die sich für Frauenförderung oder für Diversity einsetzen. Richtig erklärt?
Ganz genau darum geht's. Der Name sagt ja schon, mehr Frauen in Führungsverantwortung bekommen in einer Bau- und Immobilienbranche, in der der Status quo das leider noch nicht paritätisch hergibt. Und diese Parität wäre mein Ziel und ist, glaube ich, sicherlich auch das Ziel der Frauen in Führung.
Was macht man da als Male Ally? Außer, dass man sagt, man ist es. Geht man auf Veranstaltungen? Muss man irgendeine Charta unterschreiben, eine Selbstverpflichtung? Oder was? Wie wird man da wirksam?
Wirksam kann ich natürlich nur in meinem Zuständigkeitsbereich sein, da wo ich wirklich auch wirksam Dinge verändern kann. Das bedeutet für mich zum Beispiel, wenn ich auf Podien eingeladen werde und feststellen muss, dass das Podium eben nicht paritätisch besetzt ist, dann weise ich darauf hin, dass ich das nicht gut finde. Und wenn ich dann feststellen muss, dass quasi dieser Hinweis in der Luft verpufft, dann nehme ich es mir auch raus zu sagen, dann kann ich leider nicht. Zu der Wahrheit gehört auch, dass man das hier und da auch schon nicht gemacht hat, vor allem in der Vergangenheit. Aber inzwischen ist es bei mir eigentlich Standard, dass ich das so durchziehe. Wo ich noch besser agieren kann, ist natürlich, wenn wir selber Veranstaltungen organisieren, Leute in Szene setzen, dass ich so gut es eben, sag ich mal, die Personalsituation bei uns im Unternehmen hergibt, auch dafür sorge, dass quasi auch Frauen in die Öffentlichkeit kommen und da eine Stimme bekommen. Und was man im Privaten und auch /Geschäftlichen sagen kann, einfach Sichtbarkeit zeigen, wo Frauen coole Dinge machen. Also ich habe zum Beispiel, hat nichts mit unserer Branche zu tun, aber eine Freundin, die hat ein Startup gegründet für personalisierte Strumpfhosen. Über diese Strumpfhosen, da sind immer so kleine Sprüche drauf genäht, die viel auch mit Female Empowerment zu tun haben. Diese Marke hat inzwischen 300.000 Follower auf Instagram. Madonna hatte so eine Strumpfhose schon an. Das sind wunderbare, tolle, junge Unternehmerinnen, die eine ganz, ganz starke Brand gebaut haben. Und ab und zu teile ich zum Beispiel einfach auf meinem LinkedIn, wo ich ja doch auch ein paar Follower habe, oder auf meinem Instagram, wo ich jetzt nicht so viele Follower habe, zeige ich einfach mal, was meine Freundinnen da so zum Beispiel machen, oder eine andere Freundin von mir, die ist jetzt bei der Tagesschau. Dann teile ich einfach mal deren Story, einfach um die Leute, die mir folgen, darauf hinzuweisen, was da für Frauen für tolles Business machen.
Also es lohnt sich, bei LinkedIn zu folgen. Dann gibt es auch die Info, wie diese Strumpfhose heißt. Die können wir wahrscheinlich nicht verlinken in den Shownotes. Aber ich fand das ganz interessant, was Sie gesagt haben. Also die Frauenquote nicht irgendwie fordern, sondern zu sagen, wenn ich auf ein Podium gehe oder zu einer Veranstaltung eingeladen bin, dann spreche ich sowas aktiv an, weil ich es auch als meine Verpflichtung verstehe, das ein Stück weit mitzudenken.
Ja, und dem Ganzen liegt die tiefe Überzeugung zugrunde, dass wir als Männer, aber auch als Gesellschaft ganz allgemein verstehen müssen, dass Emanzipation und die Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft nicht bedeutet, dass uns Männern etwas weggenommen wird, sondern dass ein Mehrwert für uns alle entsteht. Männer wie Frauen und alle, die dazwischen sind. So, und wenn man das verstanden hat, dann kann man wirklich dieses Thema, glaube ich, noch überzeugter nach vorne pushen, weil dann hat man verstanden, dass es einfach gewinnbringend ist. Ich habe vorhin mal kurz angedeutet, dass ich Politikwissenschaft studiert habe. Da gab es eine Studie, das ist mir hängen geblieben, so aus dem Studium, die ganz klar gezeigt hat, wenn Frauen an Friedensverhandlungen, also numerisch an den Verhandlungstischen in größerer Zahl sitzen, dann ist der positive Outcome deutlich wahrscheinlicher. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich sage, wenn wir das paritätisch machen, erzeugen wir Mehrwert und nehmen niemandem was weg.
Mhm. Und auch für Unternehmen gibt es ja unendlich viele Studien, die sagen, dass gemischte Teams bessere Ergebnisse, effizientere, haltbarere Ergebnisse erzielen als reine Männervereine oder reine Frauenvereine. Ne?
Ganz klar.
Wie ist es bei TrickBrick? Also eigentlich auch, würde man sagen, eine handwerklich orientierte Branche, Stereotyp wahrscheinlich mehr Männer, oder?
Ja, ist leider so, gibt die Ausbildungssituation und der Personalmarkt leider nicht anders her. Ich habe letztens, fand ich auch wieder toll, bei Zyplin, ein Unternehmen, mit dem wir jetzt schon tolle Projekte umsetzen konnten, gesehen, dass da super auf den Girls Day hingewiesen wurde und eben jungen Mädchen die Chance gegeben wird, sich die Position Bauleiter zum Beispiel mal anzuschauen. Dann wurde da gemeinsam über die Baustelle gegangen, man hat sich das alles angeschaut. Das sind, glaube ich, genau die Initiativen, die wir da brauchen, um noch mehr Frauen in diese Berufe zu bekommen, um dann eben auch für Parität da am Arbeitsplatz in diesen Bereichen zu sorgen.
Also schauen wir optimistisch in die Zukunft und Abschluss. Frage. Glücklich wohnen ist ja unser Motto. Was bedeutet das für Sie persönlich und wo sehen Sie vielleicht die Immobilienbranche in 10 Jahren, um die Glaskugel mal ein bisschen realistisch zum Einsatz zu bringen?
Glücklich wohnen bedeutet für mich ein Gefühl von Zuhause. Das kann ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Sie kann sich ganz unterschiedlich anfühlen. Für mich persönlich zum Beispiel, ich wohne in einem Altbau, also bauen im Bestand ja auch sehr nachhaltig, mit hohen Decken und dicken Wänden, toller Bauphysik auch und fühle mich da ganz wohl. Das kann aber eben auch die kleinteilige Massivholzwand sein, die eben auch eine wunderbare Behaglichkeit mit sich bringt und ein schönes Raumklima, in dem man sich eben wirklich wohlfühlt. Also glücklich wohnen heißt sich zu Hause fühlen. Und wo sehe ich die Baubranche in den nächsten 10 Jahren, hoffentlich mit mehr Trickbrick. Wir gehen ja jetzt wirklich mit unserer Produktion und dem Vertrieb in die Internationalisierung. Mhm. Trickbrick Österreich hat sich jetzt gegründet. Dort wird an 5 Standorten eine Trickbrick-Produktion mit eigenverantwortlichem Vertrieb in diesem Land aufgebaut. In 2 Wochen fliege ich in die USA, weil Trickbrick USA kurz vorm Launch steht. Also es ist wirklich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir weltweit noch mehr Trickbrick-Gebäude sehen.
Und ist auch eine Brand, die man dann künftig öfter sehen und erleben wird im mehrgeschossigen Wohnungsbau vielleicht auch.
Ich hoffe doch.
Danke für das Gespräch, Levin Fricke.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es gibt gute Gründe, um Holz einzusetzen im Wohnungsbau. Nachhaltigkeit und ein gesundes Wohnklima sind 2 Aspekte. Mit zunehmender Trockenheit und dem Klimawandel wird es immer wichtiger, auch Kalamitätsholz einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Mehr zum heute vorgestellten Thema auch auf trickbrick.de und das schreibt sich trickbrick.de. Also verlinken wir auch alles in den Shownotes und 2 thematisch passende Folgen zum direkt weiterhören wären Folge 55, serielles und modulares Bauen. Wie gut sind Wohnungen vom Fließband? Da werden Sie auch unseren heutigen Gast Levin Fricke wieder hören. Und Folge 2, nachhaltiges Bauen mit Holz, im Interview Professor Ulrich Schwarz von der Hochschule Eberswalde. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke unserem Gast Levin Fricke.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.